Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Die anderen sagen, Glück ist so eine Art, gerade auch Soziologen zum Beispiel sagen, Glück ist so eine Art Lebensbilanz. Ja, da geht, setzt man sich hin und nimmt einen Stift und dann überlegt
schreibt
man
das auf,
schreibt man auf und dann sagt man am Ende, jawohl, Daumen hoch. Nein.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, hallöle zu unserem neuen Podcast. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, dem neuen Funke-Podcast mit der wunderbaren Suse Schumacher, Positivpsychologin, Naturtherapeutin und Bestseller-Autorin.
Bestseller-Autorin weiß ich nicht, aber und mit Tobias Esch, Bestseller-Autor wirklich, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher, auch wenn er den Begriff selber nicht so mag. Und warum magst du den eigentlich nicht?
Weil der im Deutschen so einen Hauch von Oberflächlichkeit hat. Also wenn wir vom Glück reden, dann hat man immer so oft, ich erlebe das zumindest, deswegen habe ich mich nie Glücksforscher genannt, so dieses Gefühl nach dem Motto, ach Gott, also wer dafür Zeit hat schau dir mal die Welt an und dann kommst du mit dem Glück. Also das Unwichtigste hast du zu deinem Beruf gemacht. Heute jedoch,
bist du schwer gefragt,
werden wir feststellen, und ich hoffe, den ein oder anderen unserer ZuhörerInnen mitnehmen zu können, oder wir hoffen, dass hinter dem Glück eigentlich alles verborgen ist, was Menschsein ausmacht, und das ist überhaupt nicht oberflächlich, und deswegen nenne ich mich heute mit Freude Glücksforscher.
Genau. Und in unserem Format Wofür stehst du morgens auf, geht es nämlich um den Lebenssinn von A bis Z.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, heute Morgen noch im Pyjama habe ich die Verandatür aufgerissen und es kam eine frische Brise und man hörte die Stadtgeräusche. Ja, frühmorgens. Auch Vogelgezwitscher und ich hatte eine Tasse oder einen Becher, ehrlicherweise sehr starken schwarzen Kaffee in der Hand. Und dieses Gefühl, einen Morgen zu begrüßen mit Kaffee und Natur und Wind und Frische im Gesicht, auf dem Boden sitzend, war sehr schön. Mhm. Und bei dir, liebe Suse?
Ja, ich fahre ja immer extra nach Essen, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Und in Berlin zu Hause, obwohl ich mitten in der Stadt wohne, habe ich einen Baum vorm Fenster. Und morgens sitzen da immer die Vögel drin, also ganz früh die Amsel und es gibt ja diese Vogeluhr. Auf jeden Fall freue ich mich jeden Morgen, wenn diese mich anzwitschern, morgens bezwitschern. Und heute Morgen ist mir aufgefallen in Essen, dass ich tatsächlich nur Krähen gehört habe. Also, dass es total leise war. Das war so ein bisschen befremdlich.
Ja, wobei man, du sagst nur Krähen, ne? Ich meine, Krähen sind ja wirklich faszinierende Tiere, die, wie ich neulich gelernt habe, in einer Zweierbeziehung idealerweise Jahrzehnte zusammenbleiben. Aber was du gerade erzählt hast mit dem Vogelgezwitscher, da fällt mir ein, eine Geschichte, die ich von einem Medizinstudierenden mal gehört habe, der jeden Morgen zu einer Patientin, die bettlägerig war, kam, um einen Hausbesuch zu machen und immer schon so Bauchschmerzen hatte, wenn er sie besuchen musste, weil diese Frau nur noch im Bett lag und er sozusagen voller Mitleid im Grunde genommen seine Verrichtung machte, bis die eines Tages ihm erzählte, wie glücklich sie sei, weil sie vor ihrem Fenster einen Baum hat, in dem sie den Wechsel der Jahreszeiten und insbesondere das Kommen und Gehen der Vögel mit dann Nachwuchs und allem erleben konnte. Und er konnte dieses Glück so spüren, dass er dann, nachdem er die Verrichtungen getan hat, seine Mutter anrief und so erreichte mich dann diese Geschichte. Und er erzählte wortwörtlich von dem glücklichsten Tag seines Lebens.
Das ist ja auch schon eine schöne Überleitung, nämlich heute zu unserem Thema Glück. Und ich gestehe, ich habe genau so ein Problem. Du hast es eben schon so angedeutet. Ich habe tatsächlich mit diesem Wort oder diesem Begriff ein Problem, weil ich das immer für sehr flüchtig halte. Und ich frage mich, wie sich denn das, dieses Glück absetzt von meinetwegen Freude oder auch Wohlbefinden oder auch Zufriedenheit. Aber es gibt ja Gott sei Dank dich oder zum Glück dich, denn du kannst mir da vielleicht ein bisschen helfen. Was versteht denn die Wissenschaft unter Glück?
Also wir werden ja noch etwas tiefer eingehen. Insofern will ich das nicht vorwegnehmen, aber vielleicht nur so viel. Wenn wir von Glück sprechen, dann denken manche Leute, das ist so dieses Glück, was einem in den Schoß fällt. So dieser Lottogewinn nach dem Motto, kann man haben oder nicht? Was soll man da sonst noch zu sagen? Die anderen sagen, Glück ist so eine Art, gerade auch Soziologen zum Beispiel sagen, Glück ist so eine Art Lebensbilanz. Ja, da geht, setzt man sich hin und nimmt einen Stift und dann überlegt
schreibt
man.
Schreibt man das auf.
Schreibt man was auf man und dann sagt man am Ende, jawohl, Daumen hoch. Nein, Glück ist vielleicht nur so viel für den Einstieg, ein Gefühl. Glück ist ein Gefühl. Dieses, wenn ich dich nachts wecke, Suse, mitten aus dem Schlaf reißen würde und ja, du sagen würde
so
wie ist es jetzt?
Machen.
Nein, das würde dich nicht glücklich machen. Aber ich würde dich fragen, auf der Skala von 0 bis 10, wo bist du gerade? Dieses sofort intuitive, spontane Gefühl, 6 oder 7. Dieses Gefühl, das ist Glück, Punkt 1. Punkt 2, das ist nicht starr, sondern Glück wird vom Belohnungssystem im Gehirn erzeugt. Das heißt, das ist etwas, was uns an einer unsichtbaren Schnur sozusagen durchs Leben zieht. Das gibt uns sozusagen über das Gefühl immer so ein bisschen die Richtung vor. Mhm. Und ganz schön ist es auch, dass es in dem Begriff drin ist. In dem Begriff Glück steckt einerseits das mittelhochdeutsche Wort Gelucke drin. Da ist das Luck, das britische oder englische Luck drin, Good Luck. Das wäre eher dieses Zufallsglück. Das können wir für die Glücksforschung oder für das, wo wir heute drüber sprechen, im Prinzip komplett vernachlässigen, macht über das Lebensglück wenige Prozent nur aus. Aber was viel schöner drin ist, ist der Begriff Lücke. Mhm. Weil in dem Glück steckt der Begriff Lücke. Und das kommt schon sehr nah an das dran, was wir auch heute besprechen werden. Nämlich das Gefühl, dass zwischen dem, was gerne sein soll und dem, was jetzt ist, eine Lücke ist. Und wenn die sich zu schließen beginnt, dann ist Glück.
Mhm. Jetzt hast du mir eine sehr lange Antwort gegeben, aber okay. Also wir sprechen heute hoffentlich über die positiven Effekte von Glück, aber vielleicht auch über mögliche Risiken und Nebenwirkungen. Gibt es zum Beispiel falsches Glück? Und wie können wir Glücksmomente mehr und mehr in unser Leben vielleicht einladen? Und wie immer am Ende jeder Folge gibt es dann eine kleine Challenge, die du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, gerne mitmachen kannst, um uns hinterher zu schreiben, wie es für dich lief, was dich besonders herausgefordert hat oder wie dir die Folge vielleicht auch gefallen hat. Oder vielleicht hast du auch eine Frage zu einer älteren Folge. Du findest unseren Kontakt in den Shownotes. Jetzt kommen wir zu dieser letzten Challenge, die wir hatten. Und da ging es ja um den inneren Frieden und wir hatten das so zweigeteilt. Einerseits Dinge einfach mal zu lassen.
Sich einen Ort suchen, beziehungsweise diesen Moment erstmal genießen, des Dinge lassen können. Also dieses Gefühl des Friedens, des nicht etwas erledigen müssen, wenn die Seele ruht, das überhaupt wirklich auch wahrzunehmen und dann möglicherweise das noch anzureichern, dass ich an einen Ort gehe, an dem mir das leichter fällt. Eine Bank, ein Ort, der mich inspiriert, wo ich sozusagen Friede empfinden kann.
Mhm. Und ich beantworte jetzt mal heute mal als Erste, wie das bei mir lief, weil ich fand das ganz spannend, erstmal überhaupt Sachen liegen zu lassen. Also, ne, ich habe zum Beispiel beim Abwasch und so fällt mir das nicht so schwer, aber ich neige dazu, immer zu spät aus dem Haus zu gehen und dann hetzen zu müssen.
Da haben wir was gemeinsam.
Und dieses... Ich gehe zwar spät los, aber ich gehe in Ruhe. Also ich erlaube mir ruhig und entspannt, das ging in dem Fall, das geht ja nicht immer bei jedem Termin, aber in dem Fall ging das, zu gehen. Das ist mir unglaublich schwer gefallen. Und dann hatte ich aber auch wieder so Momente, mein Ort ist natürlich die Natur, Momente, wo ich einfach da saß und den Schwalben so zugeguckt habe, wie die so am Himmel ihre Flugakrobatik machen. Und da war ich wieder so ganz im inneren Frieden und bei mir. Und bei dir?
Ja, schön. Also eigentlich möchte ich zu deinem Bild gar nicht mehr viel sagen. Nur so viel, ich war, also mein Friede, innerer Friede war tatsächlich in diesem Fall ein Ort. Ich bin in die Ruhe gesprungen oder hineingewartet in meinem Alter. Hab das genossen. Die Ruhe hat so einen ganz, im Moment, manchmal fließt sie schnell, aber im Moment hat sie so einen ganz fast majestätischen Flow. Mhm. Also sie fließt ganz langsam, aber beständig und auch kraftvoll. Aber wenn man sozusagen mit leichten Schwimmbewegungen gegenschwimmt, ohne eben genau zu pushen, ohne zu wollen, sondern so ganz seicht, dann schwimmt man auf der Stelle. Und dann kam die Abendsonne und hat sozusagen auf den Fluss geleuchtet und ich habe diesen Moment des Friedens genossen, absolut im Fluss zu sein, wortwörtlich im Fluss zu sein, auf der Stelle, sich nicht vor und nicht zurück zu bewegen und einfach nur völlig sinnentleert, könnte man sagen, auf der Stelle zu stehen.
Ich merke auch übrigens, dass diese Moment inneren Friedens, ich die viel, viel häufiger inzwischen spüre. Aber da ist es ist eben vielleicht auch eine Frage des Alters.
Kommen ja, wir mal. Die Antwort ist ja.
Ja, ich weiß. Gott sei Dank.
Leider, oder?
Nee, vielleicht gerade. Das ist doch schön.
Nicht leider.
Du hattest ja eben schon diesen Moment, dass Glück eben auch ein Gefühl ist. Mhm. Ja. Und wie unterscheiden sich denn Glücksgefühle von Freude und Zufriedenheit? Mhm. Also wo ist da... Kann man das irgendwie so unterteilen, indem man...
Okay. Kann man unterteilen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Man kann es unterteilen chemisch. Man kann sich einfach angucken, welche Neurotransmitter ausgeschüttet werden, mit dem Gefühl einhergehen, zum Beispiel einen Glücksmoment zu haben, einen ekstatischen. Mhm. Wir sprechen auch von Mastery Moment oder Hochmoment oder Peak Moment.
Was wird da ausgeschüttet?
Da wird zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet. Also wenn die Vorfreude, die ich habe, dieses ekstatische Gefühl, Pleasure, wenn das sozusagen mich erfüllt. Im Englischen sprechen wir auch von Thrill oder eben der Erwartung, etwas wollen. Das ist das eine, der Glücksmoment. Den können wir unterscheiden von dem zweiten Glücksgefühl sozusagen. Wir unterscheiden in der Forschung das auch mit A, B, C. Also A wäre sozusagen dieses Vorfreudeglück. Mhm. Appetit haben, sagen wir auch. B ist, wenn ich genau das Gegenteil, ich habe genau etwas nicht Appetit, ich habe Aversion. Ich möchte etwas vermeiden, ich möchte von etwas, was sich so richtig so anfühlt, weg. Also ein Schmerz, ein Konflikt, ein Streit, eine Eifersucht, eine Prüfung, eine Krankheit, eine Schuldensituation, eine Steuererklärung. Und dann merkst du, meinetwegen auch nach einem ganz schwierigen Arbeitstag in Berlin, ich habe ja auch in Berlin eine ganze Zeit gelebt, also Commuting mit der U-Bahn und S-Bahn und es ist voll und es ist warm und irgendwann kommst du nach Hause und die Tür fällt ins Schloss und vielleicht ist Harjo da oder jemand, Fritz oder deine Kinder.
Vielleicht keiner, das ist
keiner, weil auch du wirst erwartet oder auch nicht, vielleicht hat jemand ein Haustier, also dieses Gefühl, das Unglück, ich sage jetzt mal etwas drastisch, legt eine Pause ein. Hier andere Hirnareale beteiligt als bei der Vorfreude und auch andere chemische Substanzen, denken wir zum Beispiel an die Stresshormone. Und dann gibt es das dritte, wir hatten das in der letzten Folge, das ist die Zufriedenheit. Mhm. Das ist der innere Friede. Im Deutschen gibt es eben dieses wunderbare Wort Glückseligkeit.
Das ist eher ein State, ne? Also
genau,
das hält länger
an. Das ist eben genau nicht der Glücksmoment und der ist auch nicht so sehr außen, weil ich da außen etwas haben will oder von etwas anderem weg, sondern der Glückseligkeit oder die Zufriedenheit ist, wenn ich weder etwas haben will, noch von etwas weglaufen will, sondern genau jetzt, genau hier am richtigen Ort bin und zwar und einverstanden bin oder wir haben es gesagt in der letzten Folge angekommen bin oder das Gefühl habe sozusagen in Resonanz zu sein und das Spannende ist wiederum andere Botenstoffe, wiederum andere Hirnareale, Stichwort endogene Opiate oder in diesem Fall tatsächlich Opiate, Oxytocin, Serotonin, also etwas, was mich runterfährt, was mich angstlos erscheinen lässt, was mich vor allen Dingen aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, verbunden sein lässt. Da geht es nämlich um das Wir. Das heißt, diese Arten des Glücks verschieben sich, wenn man so will, von der Jugend stärker, ekstatisch, Abenteuer-Ich hin über das kleine Wir, wenn es darum geht, mich und meine Familie irgendwie über Wasser zu halten.
In der Psychologie sagst du Sandwich-Generation, weil da sind noch die kleinen Kinder und da sind aber die Eltern, die
interessanterweise ist das auch genau die Phase, wo sozusagen das Tal der Tränen im Lebensverlauf, nicht für alle zum Glück, aber für manche.
Midlife-Crisis.
Ja, genau. Also wenn diese U-Form des Glücks, von der wir schon gesprochen haben, sozusagen so ein bisschen, das ist eben einfach eine schwierige Phase. Und jetzt kommt eben das Spannende, die Zufriedenheit. Das ist dieser Moment, wenn man das Gefühl hat, der Lohn für all die Mühen wird so langsam gefühlt. Dieser Friede, diese Glückseligkeit stellt sich ein, Angst wird gelöst und dann ist eben dieses Motiv vom Ich zum Wir. Mhm. Das ist die Transzendenz zu dem, auch wie wir es schon gesagt haben, zu dem Teil von etwas Größerem sein. Mhm.
Interessant finde ich aber die Erkenntnis, dass Menschen in der sogenannten ersten Welt, also in den Industrienationen, heute nicht glücklicher sind als vor einigen Jahrzehnten. Und das, obwohl wir ja eigentlich reicher, gesünder und sicherer leben als jemals zuvor. Woran meinst du, liegt das? Oder weißt du, woran das liegt?
Ja, das ist für mich als Forscher in dem Bereich ganz wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Wir haben gesagt, Glück ist ein Gefühl. Und das wird erzeugt vom Belohnungssystem des Gehirns. So, unser Gehirn, was wir heute haben, unterscheidet sich praktisch überhaupt nicht von dem Gehirn der Homo sapiens sapiens vor 100.000 Jahren. Auch nicht wesentlich vom Homo sapiens neanderthalensis. Das heißt, will sagen, was immer wir heute in unseren Industrienationen oder was immer wir in der heutigen Welt haben oder schauen wir 10, 20, 50 Jahre zurück, ist überhaupt keine Zeitspanne, um über das Glück zu sprechen, weil das Glück uns biologisch sozusagen in uns wohnt und diese Bewegung vom Ich zum Wir, man könnte auch sagen von der Jugend, dem eher sich aufmachen und Risiken eingehen zu so einer Art inneren Freude oder im Englischen Happiness, diesem inneren Gefühl von innerer Freude und Zufriedenheit. Diese Bewegung, die ist in unseren Genen, ist in unserer Biologie. Und insofern suchen wir nicht im Außen plötzlich nach den Gründen dafür. Und jetzt ist meinetwegen gerade auch heute in der Welt eine ganz schwierige Phase natürlich. Jetzt geht es aber nicht darum, sozusagen da zu suchen als verantwortlich für Glück oder nicht Glück, sondern das Glück ist viel größer, ist viel, viel überspannender. Und insofern ist die Frage, wir sehen das an den vielen Studien, die über Jahrzehnte gehen, mittlerweile manche sogar schon die Menschen begleiten, über 80 Jahre im Lebensverlauf, eine berühmte Harvard-Studie, die Harvard Study of Adult Development, die eben zeigt, dass Krieg oder nicht Krieg, wir haben das inzwischen auch für über 140 Länder der Welt verglichen. Da gab es Länder, die hatten Krieg, da gab es welche, die hatten keinen. Welche, die sozioökonomisch eher gut dastanden, welche, die eher schlechter standen. Punkt um, Doppelpunkt und dann lasse ich es auch mit dem kleinen Exkurs gut sein. Glück am Ende des Tages, und zwar wortwörtlich am Ende des Tages, ist weniger im Außen zu finden, sondern etwas, was im Inneren entsteht. Und dadurch emanzipieren wir uns. Mhm. Im Lebensverlauf von den Dingen, die trotzdem da draußen natürlich sind, wie sie sind. Und wenn es draußen nicht gut ist, dann merken wir das natürlich. Mhm.
Die Forschung sagt ja, dass Menschen, die sich glücklich fühlen, stabilere Beziehungen oder soziale Beziehungen haben, gesünder sind, länger leben, effizienter arbeiten, im Beruf erfolgreicher sind, aktiver sind und hilfsbereiter und auch voller Energie wahrgenommen zu werden. Was hast du über das Glück bei deiner Forschung herausgefunden? Also welche Faktoren braucht es, damit Menschen glücklich sind?
Also wir wollen das Glück jetzt auch nicht überhöhen, im Sinne in ein romantisches Bild von wegen, und dann vor allen Dingen, und das kriege ich natürlich auch oft von Menschen, die mit unserer Forschung konfrontiert sind, zurückgespiegelt nach dem Motto, willst du etwa sagen oder wollen sie etwa sagen, dass wenn ich jetzt nicht glücklich bin oder wenn mein Leben so nicht ist, dass ich jetzt auch noch schuld bin? Ja, da schrecke ich natürlich zurück, weil es geht niemals um Schuld. Das ist das Letzte, was jemand braucht, der gerade zum Beispiel eine Depression hat, dass er noch gesagt
oder
wird.
Oder eine schwere Diagnose bekommen hat.
Also es geht überhaupt nicht um dieses einfache Lach doch mal. Ja, das ist Quatsch. Das ist, können wir direkt abhaken. Es geht auch nicht um eine rosa-rote Brille sich aufzusetzen. Glück, nochmal. Und das ist, warum ich mit diesem Begriff Glücksforscher mich im Deutschen schwer tue, weil man oft denkt man an, ja, lach doch mal. Und nein, Glück ist so substanziell. Es ist so. Es gibt kaum etwas Bedeutsameres als unser Belohnungssystem, das uns an eine innere Hand nimmt, an eine sozusagen versucht, uns auch zu unserer Bestimmung, auch biologisch unserer Bestimmung zuzuführen. Und das ist viel größer als das, was ich selbst bin. Insofern ist sozusagen bei dem Umgang mit dem Glücksthema ganz wichtig, dass wir das Potenzial sehen, das in uns geweckt werden kann. Und das können wir durchaus beeinflussen, aber das ist sozusagen kein Selbstgänger ist. Menschen werden trotzdem sterben, Menschen werden trotzdem krank sein, Menschen werden trotzdem unglücklich sein. Aber jetzt die gute Nachricht. Was kann ich denn tun? Also, vielleicht etwas überraschend, Bewegung.
Bewegung, ja, da wird Dopamin im Körper.
Nicht nur das, sondern auch viele andere Botenstoffe, die bei der Bewegung aktiviert werden, die unser Hirn im Grunde genommen verjüngen, könnte man fast sagen.
Oder hilfsbereit sein auch.
Genau, also Bewegung, Motivare heißt sich bewegen. Also Bewegung, wir haben einen Körper, der möchte sich bewegen. Das zweite ist, wir möchten in Beziehung miteinander sein, ja, Bezogenheit. Das heißt, überall, wo ich resonant bin mit Menschen, mit Orten, mit Tieren, mit Musik. Ellen Langer in Harvard hat darüber geforscht, wenn wir Menschen sozusagen in eine Situation bringen, wo sie jung waren, wo sie verliebt waren, wo sie sozusagen sich innerlich sozusagen aufgemacht haben. Das ist erlaubt. Das Nostalgie, ja, ist erlaubt, um auch den Schmerz, Algos, zu mindern, wenn ich Nostos, nämlich nach Hause komme. Mhm. Also, kurzum, Bewegung, Vorfreude haben, all diese Dinge, die wir besprochen haben, auch in sich wecken. Ganz wichtig ist durchaus auch das Thema Spiritualität, also an etwas glauben. Mhm. Das hat zum Beispiel diese Harvard-Studie des Adult Development gezeigt, die früher auch den Namen Grand Study mit T hatte, für diejenigen, die das nachschauen wollen. Also, an etwas glauben, super. Etwas geben, etwas von sich geben können, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Wir nennen das Altruismus, ist super für das Glück.
Hilfsbereit sein.
Eine Aufgabe haben, ganz wichtig, früher hieß es einen Job haben, heute würden wir sagen eine Aufgabe haben und diese Aufgabe idealerweise mit Commitment, also mit Hingabe machen. Und dann passiert das, was der Csikszentmihalyi, über den wir hier auch schon gesprochen haben, der amerikanische Flow-Forscher, diesen Flow-Zustand annimmt. Wichtig auch, neben dem Glauben, neben dem Geben der Arbeit, ist das Loslassen können. Nämlich die Fähigkeit, Dinge, die nicht mehr sind, sei es Gesundheit, Jugend, sei es auch jugendliches Glück, auch die Vorstellung von all dem, was ich in meinem Leben erreichen möchte, auch wenn es Zeit ist, Dinge gehen zu lassen, dann sie gehen lassen zu können. Und die fünfte Zutat ist das, was ich gerne die Königsdisziplin nenne, das ist die Liebe. Das ist die Fähigkeit, nicht nur etwas zu lieben, sondern, und ich erfahre immer wieder, wie schwer das Menschen fällt, sich selbst als liebenswert erachten.
Jetzt haben wir, glaube ich, einen O-Ton von Katharina, die 26 ist, auch zu unserem Thema. Jetzt bin ich mal gespannt, ich kenne den nämlich noch nicht.
Was mich am Glücklichsein hindert, vielleicht, was mich daran hindert, ist, dass man Verpflichtungen nachkommen muss und dann nicht immer komplett frei auch entscheiden kann über sein Leben und manchmal auch gewissermaßen fremdbestimmt ist. Ja, vielleicht ist es nur der Job, wo man natürlich auch seine Freiheiten hat, aber trotzdem muss man diesen erfüllen, um seine Wohnung zu bezahlen. Und ja, das hindert einem dann manchmal am Glücklichsein.
Ich habe mich gerade gefragt, ist das, also was ist für Sie Glück? Ja?
Freiheit, hat sie gesagt. Eigentlich Freiheit entscheiden zu können.
Ja, genau.
Ich hatte witzigerweise gerade gestern mit meinem Sohn, also das trifft das wirklich auf den Kopf, Diskussion. Und da habe ich auch gemerkt, wie so ein Generationenkonflikt plötzlich entstand. Wir waren beide in einer guten Stimmung, wir haben Spaziergang gemeinsam gemacht. Mein Sohn ist erwachsen, jung, erwachsen. Und er sagte, er genießt die Phase jetzt im Leben, dass er eigentlich die Freiheit hat, alles jetzt selbst zu entscheiden. Und dann habe ich, doofer Vater, alter weißer Mann, einen total blöden Satz gesagt nach dem Motto, ja, das ist super und genieße das. Aber diese Phase in deinem Leben steht natürlich in einem größeren Kontext, weil die Gesellschaft, du gibst irgendwann, wirst du auch was zurückgeben. Also du wirst irgendwann auch einfach durch dein Dasein wirst du der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und die Freiheit, die du jetzt hast, wirst du später vielleicht der nächsten Generation ermöglichen. Natürlich total super altklug, so ein total bescheuerter Kommentar, weil genau wie die Hörerin Katharina eben, das empfindet natürlich man in der Jugend als extrem einengend, dass plötzlich jemand sagt, naja, die Freiheit ist ja schön, aber du hast auch einen Job in dieser,
ja,
in dieser,
genau.
Genau. Also, wie hast du, kannst du dich noch an diese Phase erinnern in deinem Leben?
Ja, ich kann mich daran noch gut erinnern, tatsächlich. Ich habe sie aber tatsächlich als Freiheit auch erlebt. Also spätestens da, in dem Moment, wo ich aus der Tretmühle Schule raus war. Mhm. Und dann selber entscheiden konnte, wie geht jetzt mein beruflicher Lebenslauf weiter oder Werdegang weiter, inklusive ein Umzug, der in Kiel habe ich Abi gemacht, in Hamburg bin ich dann oder nach Hamburg bin ich dann gezogen. Also das hatte schon sehr viel diese Zustände von Freiheit oder diesem Gefühl, ah, jetzt geht's endlich los, jetzt fängt das Leben an. Und gleichzeitig war es aber, würde ich sagen, heute in der Rückschau, es liegt ja immerhin schon 40 Jahre zurück, das muss man leider auch sagen, war es einfacher als heutzutage. Also das sehe ich an meinen beiden Söhnen auch. Also auch diese, wo finde ich mich eigentlich? Wo geht's eigentlich für mich hin? Wo finde ich eine Berufung? Also Berufung im Sinne von einem Beruf, der mich ausfüllt, der mir Spaß macht.
Und so aber das finde ich ganz toll und das finde ich auch wichtig, dass du das nochmal jetzt einbringst. Also wir halten fest, Freiheit und Berufung. Und das ist schon ganz nah dran an dem, was die Forschung auch sagt. Ich habe ja eben die 5 wichtigsten Faktoren sozusagen genannt. Also Berufung heißt diese Aufgabe haben, aber dann eben auch die Freiheit, dahin zu kommen, dass ich meine ganz eigene Bestimmung finde. Mhm. Wer das kann, das ist natürlich nicht jedem immer geschenkt, aber wir haben es ja schon angedeutet, am Ende ist das auch eine Entscheidung. Ist das ein innerer Prozess und eine Entscheidung?
Genau. Das ist immer, wie gucke ich selber aufs Leben, ne? Also, und kann ich mir erlauben zu sagen, hey, ich habe doch ein tolles Leben. Ich lebe, also für mich jetzt gesprochen, ich lebe in Deutschland. Ja, ich habe hier alle möglichen Freiheiten. Ich kann hier ganz viele Sachen machen, ohne dass mich irgendwer reglementiert. Kann ich das so sehen oder sehe ich, dass das Ganze wirklich eine Tretmühle ist, in der ich,
Das ist ganz super, super spannend. Also genau die Diskussion hatte ich dann eben auch gestern Abend mit meinem Sohn.
Ja.
Einerseits das Privileg, dass wir überhaupt über solche Dinge nachdenken können. Man muss fairerweise sagen, viele, viele Jugendliche und auch ältere Menschen haben diese Möglichkeit vielleicht gar nicht oder haben sie nicht. Aber das Zweite ist dann diese Entscheidung. Also genau auf das zu schauen, was jetzt ist, was vielleicht überhaupt nicht schön auf den ersten Blick ist, im Stau zu sein, in der Supermarktschlange hinten zu sein oder die Prüfung, die ansteht oder was auch immer. Aber dann die Entscheidung zu sagen, okay, und was ist trotzdem in diesem Moment glücklich oder glücksspendend? Ist es die Person, die mir gegenübersteht? Ist es die Musik, die ich höre? Ist es der Geruch, den ich in der Nase habe? Also irgendwas wird sich immer finden.
Risiken und Nebenwirkungen.
Gibt es denn auch sowas wie falsches Glück oder rennen wir vielleicht einem Phantom hinterher? Weil wir hatten das schon ein paar Mal, diese U-Kurve, ja, des Glücks. Also in der Kindheit und Jugend oder jungen Erwachsenenalters ist die oben oder geht immer weiter hoch, dann geht sie runter im mittleren Erwachsenenalter. Und wenn dann die Kinder groß sind, geht's wieder hoch. So. Und jetzt gibt's aber doch seit 2014 doch Hinweise und auch Studien und Befragungen und spätestens seit Corona noch mehr, dass doch erheblich viele junge Menschen, also zwischen 18 und 24, unglücklich sind. Wie erklärst du dir denn das?
Also zunächst erstmal diese Studien, die die Jugend anschauen und unglücklich oder nicht unglücklich, die sind sehr komplex und die muss man durchaus mit Vorsicht genießen. Wir haben zum Beispiel Umfragen jetzt für Deutschland, ganz aktuell aus diesem Jahr 2024, die zeigen, dass zwar einerseits die Jugendlichen all das benennen können, was nicht gut ist in der Welt und dadurch sozusagen, wenn man die Fragen so stellt, den Eindruck bekommt, das ist alles ganz furchtbar.
So ein Negativitätsbias ist das dann.
Und wenn wir aber jetzt fragen, und das ist gerade auch kürzlich gemacht worden, und wie geht es dir? Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Denn sehen wir, dass die Jugendlichen relativ stabil, relativ hohe Werte angeben, die nur gar nicht so dramatisch abgenommen haben. So, jetzt kommt die schlechte Nachricht, sie haben abgenommen. Und jetzt gerade ganz aktuell erschienen eine Studie, die zeigt, dass die jetzt ganz aktuell 18- bis 25-Jährigen, du hast es beschrieben, sozusagen all das hat sich möglicherweise über die Zeit jetzt angereichert, was sich als schwere Last und Gepäck anfühlt. Insofern, deine Frage, gibt es falsches Glück oder gibt es Risiken und Nebenwirkungen? Die Antwort ist ja. Und vielleicht können wir das bildhaft nehmen. Wenn wir die U-Kurve jetzt gar nicht diskutieren, ob das im Zweifelsfall alles genauso stimmt und immer noch stimmt und die Jugend ja, nein, sondern wenn wir nur sagen, es gibt diese drei Arten. Es gibt dieses Glück des Wollens, Vor allen Dingen in der Jugend, das geht einher mit Lernen, mit Kreativsein, mit Wachsen, Risiken eingehen, nach dem Motto, nach mir die Sintflut ist jetzt, also ich soll die Welt erobern. Dann gibt es die Phase, das Typ B-Glück, wenn ich sozusagen auch ein Stück weit vorsichtig sein muss, wenn ich das, was ich jetzt erreicht habe, auch an Hirn und Bildung, an Plastizität, also das Gelernte erzeugt einen Wert. Ja. Die Gesellschaft hat in mich investiert, dass ich lerne. Jetzt habe ich auch was zu verteidigen und vielleicht habe ich auch schon die erste kleine Familie gegründet selbst. Also jetzt ist das Glück eher, dass eine Verteidigung hochfahren, Mauern bauen und Waffen rausholen. Ja, das ist diese Verteidigungsphase, das ist der Stress.
Die Kinder verteidigen.
Absolut. Und das ist dann eben die Phase, die danach kommt. Jetzt nicht ganz hundertprozentig danach, aber sowohl im Gehirn als auch chemisch sozusagen die Phase, die sich daran aufbaut. Und dann gibt es das, was wir Glückseligkeit oder Zufriedenheit genannt haben.
Seelenfrieden.
Seelenfrieden. Wenn die Seele ruht, du hast beim letzten Mal in der letzten Folge das Gedicht von Hesse zitiert, dieses wunderbare zum Glück. Also, wenn wir nicht Ziele noch Begehren kennen, und diese Phase kommt sozusagen als Lebenslohn nach Aristoteles eher am Ende. So. Und das falsche Glück oder die Risiken und Nebenwirkungen sind möglicherweise, wenn ich in einer dieser Phasen quasi festhänge. Und das kann ganz schnell passieren. Ja, wenn ich dieses jugendliche Glück mich immer neu erfinde, dann ist irgendwann die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und wir kennen Leute, die mit 70, 80, 90 noch immer dieses super jugendliche Glück verströmen, wenn sie selber damit happy sind, no worries. Aber man merkt, da stimmt irgendwas nicht.
Da, ne?
Wenn ich aber in dieser Stressphase hängen bleibe, auch nicht gut, müssen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren, Burnout oder ähnliches. Also es gehört schon auch dazu, dieses Loslassen, diese Glückseligkeit auch zu erreichen über die Zutaten, die wir genannt haben. Und Nebenwirkungen könnten sein, wenn ich festhänge in einer Phase, dann kann es plötzlich auch ganz schräg werden.
Mir fällt nur noch ein, dass hohe Glückserwartungen eben auch in Zeiten, wo es sehr stressig ist, zusätzlichen Stress erzeugen. Ja. Also da würde ich immer vorwarnen und würde sagen, es geht hier nicht beim Glücksempfinden oder so steigern, so um Selbstoptimierung.
Ist kein sportlicher Wettbewerb. Ja.
Nee, genau. Jetzt fassen wir also zusammen, Glück ist etwas, was sich viele Menschen wünschen. Glückliche Menschen haben meist stabilere soziale Beziehungen, sind gesünder, leben länger und so weiter. Das haben wir alles besprochen. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo dieses Glücksempfinden nach hinten losgehen kann.
Challenge der Woche.
Wir machen ja immer am Ende, und da sind wir jetzt, eine kleine Challenge, die du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch mitmachen solltest oder mitmachen kannst. Und um uns dann hinterher mal zu schreiben, wie es denn für dich lief. Und wenn du Lust hast, mehr von uns zu hören, dann abonnier doch bitte diesen Podcast und verpasst keine Folge mehr. Jetzt hast du die kleine Challenge heute für uns ausgesucht. Was machen wir denn?
Wir machen wieder ein Angebot sozusagen, die noch zu steigern. Das erste wäre, sich vielleicht am Ende eines Tages oder vielleicht auch am Morgen kurz zu überlegen, wofür bin ich heute oder wofür war ich heute glücklich? Also was ist mir passiert? Begebenheiten, das Treffen mit einem Menschen, ein Lächeln, vielleicht auch was Größeres. Was weiß ich, ein Enkelkind wohlgeboren oder eine Schwester oder mein eigenes Kind oder whatever. Also kurz sich zu besinnen, vielleicht im Rahmen einer kleinen Meditationsübung, wofür bin ich heute oder was hat mich heute glücklich gemacht? Und die kleine Steigerung, wer es möchte, wäre sich zum Beispiel morgens eine Handvoll, vielleicht 5, 6, 7 Bohnen, getrocknete Bohnen oder Büroklammern zum Beispiel. Oder getrocknete Erbsen, also irgendwas, was ich sozusagen in der Hosentasche haben kann, in die eine Hosentasche zu tun. Vielleicht morgens auf die Herzseite, auf die linke Seite, die linke Hosentasche. Und wenn immer im Laufe des Tages ein Glücksmoment entsteht oder etwas, was mich glücklich macht, nehme ich quasi, weil ich es gemerkt habe, und das ist der entscheidende Punkt, eine so eine Bohne und tue sie von der linken auf die rechte. Oder wer es andersrum möchte, völlig egal, Hosentasche, um dann am Ende des Tages, wenn ich mich möglicherweise entkleide, vielleicht auch im Rahmen anderer Übungen, die wir schon besprochen haben, dann kann ich Bilanz führen und kann sozusagen mir die Bilanz meiner Glücksmomente des Tages anschauen.
Hört sich gut an. Ich glaube, ich werde das mit den Bohnen machen. Aber ich mache es, glaube ich, andersrum. Ich lege sie in die
Herzen.
Sie kommen zum Herzen und nicht andersrum.
Wunderbar.
Okay, mit dieser kleinen Challenge verabschieden wir uns von euch mit Wofür stehst du heute auf? Nein, wofür stehst du morgens auf?
Ja, heute Morgen.
Heute Morgen. Den Podcast rund um den Lebenssinn von A bis Z. In der nächsten Folge widmen wir uns dann den Buchstaben H und dem Begriff
Humor.
Mal schauen, ob sich Humor an guten Witzen ablesen lässt oder was eigentlich damit gemeint ist. Bis dahin, mit glücklichen Wünschen für euch. Wir hören uns.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation: Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption: Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion: Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.